Ein Sportler, ein Läufer, du läufst, ich lauf. Was macht ein Läufer? Der ist schlank, der ist fit, der trainiert und der ist fokussiert. Der läuft halt. Und so einen Start bräuchten wir. Einen schlanken, fitten, aber eben starken, auch fokussierten Start. Ich würde versuchen, den Start zu fokussieren und einfach sagen, Leute, ich glaube, der Markt ist hier und da und dort besser. Ich ziehe mich zurück. Dadurch werden Mittel frei. Die gebe ich zurück an die Privaten und eröffne eben auch den Freiraum für mehr privates Kapital. Warum ist Bitcoin Ehrlichkeit? Es ist halt transparent und Open Source.
Ja.
Man kann die Software anschauen und sieht dann auch für mich Informatiker relativ leicht, wie sich sozusagen wie Bitcoin inflationiert, wie Bitcoin dazukommt.
Wer ist Satoshi Nakamoto? Ist er ein Mensch? Lebt er überhaupt noch? Ist er verstorben? Ist er da? Was hast du da für eine Theorie?
Im Spaß habe ich mal gesagt, es ist ein Zeitreisender aus der Zukunft, der uns gerettet hat vor dem
Kollaps des Fiat-Systems.
Fiat-System,
was genau. Aber zum kollabieren würde, ja.
Ist natürlich nicht ernst. In anderen Spaß ist es praktisch eine Alien-Technologie, die aus dem Weltraum auf die Erde runtergeregnet ist. Ja, und am Ende war es wahrscheinlich einer oder eine ganz, ganz kleine Gruppe, 2, 3 super smarter Leute, die eben sowohl das Geldsystem verstanden haben und eben mit Bitcoin so viel technische Skills hatten, eine Lösung zu produzieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Marc spricht mit. Heute Alex von Frankenberg. Alex, schön, dass du da bist.
Marc, ich bin wirklich froh. Ich bin das erste Mal hier in Schondorf, obwohl ich in Ludwigsburg aufgewachsen bin. Und ich bin von der Autobahn runter nach Schondorf gefahren. Und ich habe gedacht, ich fahre durch die Schweiz. Es ist so schön.
Ja, es ist die schwäbische Toskana hier. Es ist sehr, sehr schön. Und wir kennen uns schon relativ lange. Aber es hat lange gedauert, bis wir endlich mal ein Interview hinbekommen haben. Und Auslöser war tatsächlich dein Erstlingswerk, dein Buch. Nämlich, du bist jetzt auch unter die Autoren gegangen. Nämlich Das ehrliche Geld. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist sehr kurzweilig geschrieben und der Titel ist natürlich gigantisch. Es geht um Bitcoin. Und Bitcoin hat uns ja auch zusammengebracht, verbindet uns. Bitcoin baut ja Brücken zwischen den unterschiedlichsten Leuten. Aber ich möchte trotzdem kurz vorstellen, vielleicht viele werden dich gar nicht kennen vielleicht. Du bist noch Geschäftsführer des Hightech Gründerfonds Deutschlands, ja, also einem Frühphasen-Investor im Bereich Venture Capital. Also kennst dich auch aus bei anderen risikoreichen Investments, würde ich sagen. Du hast über 770 Startups mitfinanziert und bist überzeugter Bitcoiner und auch Mitbegründer des Bitcoin-Bundesverbandes, wo ich auch Mitglied bin übrigens.
Sehr gut.
Und sehr gut. Und die erste Frage, die ich natürlich, bevor wir über das Buch sprechen, an dich stellen würde, ist: Wie geht's Deutschland momentan? Weil wir sind ja eher Deindustrialisierung. Wenn jemand gründet, geht er eher in die USA oder in die Schweiz oder irgendwo anders hin. Also wie steht's um den Start-up-Markt Deutschland?
Also gemischt. Und ich glaube, es gibt ein paar brutal positive Aspekte. Was wir aus den Unis rauskommen sehen, an Gründerinnen und Gründern, an Technologien, ist unglaublich stark.
Oh, okay.
In einigen Bereichen. Nur mal ein Beispiel. Vor 2 Jahren haben wir ein Unternehmen an Tesla verkauft. Und Tesla hat das Unternehmen angesprochen und gesagt, wir haben auf der ganzen Welt geschaut, ihr habt die beste Technologie, wir wollen euch kaufen. Und das war eine Fraunhofer-Ausgründung. Und das sehen wir in vielen Bereichen.
Wow.
Biotech, cool. Medtech, wir sehen es in der, zum Beispiel hier Computerbereich, hier Cybersecurity. Bochum ist europaweit führendes Cluster Cybersecurity.
Cool.
So, genau, das weiß man nicht. So, und dann, was man auch nicht weiß, und hier auf der Fahrt hierher hat man lauter Fabriken oder Unternehmen gesehen mit Namen, die man nicht kennt. Hidden Champions.
Ja.
Und das sind wir auch super stark. Und selbst bei ein paar Konzernen, gut, gibt's auch starke. Und mein DAX All-Time High wird getrieben durch ein paar gute Unternehmen. Die Versicherungen zum Beispiel.
Also bist du bullish auf Deutschland?
Ja, genau. Es gibt aber auch ein paar Schwächen und so. Und ich komme ja hier eben aus Ludwigsburg, Speckgürtel von Stuttgart. Und da muss man sich schon Sorgen machen. Ja, wenn die Autoindustrie nicht Anschluss halten kann mit der chinesischen oder anderen, Tesla vielleicht auch, dann hat es natürlich einen riesen Impact, weil ganz viele Zulieferer hängen da auch dran. So, und da gibt's schon fette Krisensignale. Die Wirtschaft wächst seit 3 Jahren nicht oder jetzt das dritte Jahr nicht. Super hohe Staatsquote, 50% werden wir jetzt
überschreiten. Sozialismus,
ja. Kohl hat's gesagt. So, da gibt's jetzt Licht und Schatten. Ich will schon auch das Positive zeigen, aber ich meine, am Ende muss man sich nach ganz oben orientieren und da wird vielleicht der Abstand ein bisschen größer. Da fallen wir zurück.
Wenn jetzt Alex von Frankenberg Kanzler wäre oder Wirtschaftsminister, was wären deine ersten 2, 3 Maßnahmen, die du tätigen würdest?
Also ich glaube...
Um Deutschland wieder auf die richtige Spur zu bringen.
Genau. Da gibt's, glaube ich... Also ich glaube, wir brauchen weniger Staat. Mhm. Ja, der Staat macht teilweise einen brutalen Job, sehr gut, positiv. Absolut. Und da gibt es aber auch Sachen, wo der Staat sich besser zurückzieht und den Freiraum öffnet für die Privaten. Und ich glaube, ich würde versuchen, ist wie ein Sportler. Ein Sportler, ein Läufer, du läufst, ich lauf. Was macht ein Läufer? Der ist schlank, der ist fit, der trainiert und der ist fokussiert. Der läuft halt. Und so einen Staat bräuchten wir. Einen schlanken, fitten, aber eben starken, auch fokussierten Staat. Ich würde versuchen, den Staat zu fokussieren und einfach sagen, Leute, ich glaube, der Markt ist hier und da und dort besser. Ich ziehe mich zurück. Dadurch werden Mittel frei. Die gebe ich zurück an die Privaten und eröffne eben auch den Freiraum für mehr privates Kapital.
Okay, gut. Interessant, spannend. Wann hast du Bitcoin entdeckt?
Ich habe Bitcoin entdeckt vor knapp 10 Jahren. Wir haben damals als Heiter Gründer Frau Bitwala finanziert, die ja dann als Nuri letztlich
kleiner gegangen sind.
Ja, genau, leider. Und die machen jetzt einen Restart tatsächlich. Also Bitwala gibt's jetzt wieder.
Oh, aber nur der Name oder auch die Grundidee?
Im Grunde auch die Grundidee. Die machen letztlich, was mittlerweile viele machen, On-Ramp.
Ja.
Ich kann halt Bitcoin kaufen, Kreditkarte kann ich Bitcoin ausgeben und so. Und einer der ursprünglichen Bitwala-Gründer, der Jan, ist auch wieder dabei.
Okay.
Alles super. So, und das war, die habe ich getroffen im Herbst 15, morgens um 8 im Hotel. Und was bei den beiden war, und ich schreibe es auch im Buch, die waren einfach völlig begeistert von Bitcoin. Die haben richtig gestrahlt. Und das ist immer ein guter Indikator, wenn Kunden, Mitarbeiter so richtig
brennen.
Beaming, ja genau. Ja,
brennen.
Ja, wenn da lange Schlangen sind beim iPhone dann oder bei Tesla alle begeistert sind, anderen Produkten. Das ist eigentlich die Abkürzung zum Investment. Da weiß man, du hast ein überdurchschnittliches Chancenprofil. Und da habe ich gedacht, ja, Bitcoin hatte ich zwar von voll gehört und hat es nicht kapiert. Habe gedacht, komm, jetzt kaufst du halt mal einen. Dann habe ich einen gekauft.
Über Bitwala?
Nee, da war die noch gar nicht live. Also, okay. Über Bitcoin.de.
Ah, okay.
Da haben ja ganz viele angefangen.
Genau, Oliver Flasskemper war auch schon hier im Kanal. Das Video verlinke ich hier oben. Das ist der Gründer von Bitcoin.de. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr Bitcoin kaufen sollt, dann hier mein Bitcoin-Handbuch kostenlos zum Runterladen.
Ja, genau. So, und dann habe ich noch eingekauft. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, was steckt denn jetzt wirklich dahinter? Und wie es halt so ist, dann befasst man sich damit, fängt es an zu verstehen. Und dann nach und nach. So habe ich Bitcoin entdeckt.
Ja. Okay, jetzt bist du seit 10 Jahren im Kosmos und so haben wir uns ja auch kennengelernt über Bitcoin eigentlich. Was ist für dich Bitcoin? Du hast jetzt ein Buch darüber geschrieben. Ich fand es sehr spannend, dass du gesagt hast, das ehrliche Geld. Aber was ist für Alex von Frankenberg Bitcoin? Was hat er dein Leben ja komplett auf den Kopf gestellt?
Ja, genau. Und also Bitcoin ist ja ganz viel. Und da gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Der eine sagt, das ist Freiheit, das ist ein gutes Investment, ist alles Mögliche. Und für mich ist es Ehrlichkeit. Und mir ist Ehrlichkeit... Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch oder ein bisschen doof, aber mir ist einfach wichtig. Warum? Weil wenn man unehrlich ist und denkt, da ist eine Tür, da ist aber gar keine Tür, dann donnert man mit dem Kopf an die Wand und kommt nicht weiter. So, und warum ist Bitcoin Ehrlichkeit? Es ist halt transparent und Open Source.
Ja.
Man kann die Software anschauen und sieht dann auch für nicht Informatiker relativ leicht, wie sich sozusagen wie Bitcoin inflationiert, wie Bitcoin dazukommt. Ja, das ist eben ein transparenter, vorhersagbarer Schedule und letztlich die Inflation von Bitcoin. Wir sind ja noch nicht bei 21 Millionen, wir sind bei 19,9.
Genau.
Ja, 19,9. Und man weiß genau, wann genau diese 21 Millionen erreicht werden. Und das ist einfach ehrlich und transparent. Und jetzt im Gegensatz dazu, die Geldmenge, da weiß man nicht, wie sich erhöht so und man weiß nur, dass es sich erhöht und da ist Bitcoin einfach fair und ehrlich. Mhm.
Hast du dann, nachdem du Bitcoin verstanden hast, auch dann über den Hightech-Gründerfonds noch versierter auf Bitcoin-Unternehmen geschaut oder habt ihr mehr investiert in Bitcoin, in den Bitcoin-Öko-Kosmos?
Ja. Also es gibt super wenig Bitcoin-only-Startups. Ja. In Deutschland ganz, ganz wenige. Leider muss man sagen, obwohl da in Berlin damals ganz viel gestartet ist. Und wir haben dann tatsächlich ein paar Krypto-Investments gemacht. Tengeni zum Beispiel, die machen Custody, Verwahrung. In München, die laufen sehr gut. Oder Deutsche Digital Assets, die haben lange, lange vor den ETFs in den USA haben die einen ETN herausgebracht, quasi wie ein ETF, auch steuerfrei durch einen Auslieferungsanspruch, und zwar 2021, glaube ich. Leider muss man sagen, kein riesen Volumen, schon erfolgreich, so in dem Space so ein bisschen gesucht und so. Ich glaube, die Opportunities sind da, Deswegen kann ich jetzt Gründer in dem Bereich nur ermutigen.
Du hast ja auch Kontakte in die Politik durch den Gründerfonds. Hast du nicht versucht, die Leute da auch ein bisschen zu Orange-Pillen an die heranzudrehen, sagen, Leute, verkauft nicht eure Bitcoin vom LKA oder vom BKA, behaltet die lieber und so weiter. Oder die ein bisschen zu educaten. Also hast du da Möglichkeiten gesehen, da anzuknüpfen?
Ja, also wir hatten ja jetzt also auch im Wirtschaftsministerium ja grün. Da ist Bitcoin sozusagen
rotes Tuch.
Ja, genau. Also und das ist eigentlich schade, weil ich schreibe es auch im Buch. Ja, Bitcoin Mining wird ja als Energieverschwendung als möglich gesehen und stimmt gar nicht, weil Bitcoin Mining fördert den Ausbau erneuerbarer Energien. So, und diesen Schritt, der ist halt schwer zu kommunizieren und im Gegenteil, also Bitcoin war, genau wie du sagst, rotes Tuch, genau der richtige Begriff. Das heißt, in der Richtung waren die Dinge eher verschlossen jetzt. Die FDP zuletzt war ja sehr offen. Ja, gab es ja einen tollen Roundtable von Lindner organisiert.
Ja, Frank Schäffler war das.
Frank Schäffler, genau.
Lindner war da.
Lindner war da, Frank Schäffler, genau, Frank Schäffler hat es gemacht. Und da ist eine gewisse Offenheit tatsächlich da gewesen, vielleicht auch so ein bisschen so im Rahmen des Wahlkampfs, weiß ich so ganz
genau. Ja, man hat sich ein bisschen versucht, an Trump zu orientieren, dass der die Crypto-Pros übernommen hat oder einvernommen hat für die Wahl. Hat ja auch was gebracht. Und da wollte man sich dann, glaube ich, doch positionieren. Ja. War aber zu spät.
Ja, genau. Als Politik, gibt ja Länder. Ich war jetzt in Bhutan letztes Jahr und was machen die? Armes Land, $130 durchschnittliches Monatseinkommen, 70% Landwirtschaft und können ganz wenig exportieren. So, was haben sie? Hohe Berge und viel Wasser. Also was
Energie.
Haben sie? Was sie gemacht? Genau, Energie, Wasserkraft, saubere Energie. Das einzige oder eines der ganz wenigen CO2-negativen Länder der Welt. So, der König, super smart. Der ist 2008 König geworden, da war der 28, also sehr, sehr jung. Und 2011 hat er Bitcoin entdeckt. Hat er erzählt, hat er verstanden. Und was er gesagt hat zu seiner Bitcoin-Strategie, hodl, 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 persönlich.
Wow.
So, jetzt hat er Wasser gesehen und dann muss er sich ja überlegen, armes Land, was machst du denn da jetzt? Wie kommst du da raus? Dann hat er halt Wasserkraftwerke gebaut, exportiert Strom nach Indien. Jetzt ist er nicht immer ausgelastet. Was macht er Bitcoin-Mining? So, seit 2019. Und jetzt hat er die Hälfte des Bruttosozialprodukts als Bitcoin-Stack. 2,8 Milliarden Bruttosozialprodukt, 1,3 Milliarden Euro, also knapp die Hälfte, an Bitcoin gesammelt. Jetzt hat er es verkauft, einen Teil, finde ich gut. Warum? Was macht er mit dem Geld? Das Land aufbauen.
Ja.
Und das ist gut. Gut. So, also man kann als Land positiven Impact generieren für die Bevölkerung, für die Infrastruktur. Könnten wir in Deutschland auch. Hm. Wir zahlen 1 Milliarde für Windräder, die wir abschalten jedes Jahr an Kompensation. Könnten wir auch Bitcoin meinen.
Ja, ohne Probleme. Ja, die Amerikaner haben es jetzt vorgemacht. Also in El Salvador wurde Bitcoin als Währung eingeführt. Wir haben jetzt gesehen, dass die Amerikaner unter Trump eine strategische Bitcoin-Reserve aus den beschlagnahmten Bitcoins generiert haben. Würdest du sowas auch für Deutschland sehen, dass wir eine Art strategische Reserve in Bitcoin haben, neben Gold und Anleihen, die wir haben?
Das ist das Stichwort, Gold. Mhm. Ja, also jetzt halten die Notenbanken schon immer Gold und eben auch jetzt schon lange nach Abschaffung der Goldbindung immer noch. Ja, seit 1971 ist Gold eigentlich nutzlos, weil es gibt keine Verbindung mehr zu den Währungen. So, jetzt wissen wir aber, ungefähr die Hälfte des deutschen Goldes liegt im Ausland, das meiste in den USA. So, jetzt wissen wir auch, wenn wir heute sagen, na, hier Trump, wir hätten es gern zurück, sind wir nicht 100% sicher, ob wir es kriegen würden.
Es wird ein Audit bald geben, ja?
Ja, genau, ob es überhaupt da ist, ja, genau. Und dann, wenn es da ist, dann kriegen wir es überhaupt zurück, weil der Trump sagt, ja, also mit der Rüstung, da habt ihr nichts gemacht. Wir haben hier noch eine offene Rechnung, wir verrechnen das. Tagesgold gehört uns. Könnte ja sein. So, was ist der Vorteil von Bitcoin in dem Kontext? Ich habe die Private Keys, ich habe die Kontrolle, ich kann es leicht transportieren. Ja, Gold von USA hierher zu schiffen, ist ein teures, monatelanges Unterfangen. Da wäre Bitcoin einfach besser. Mhm. So, in dem Kontext, dass man sagt, okay, Gold haben wir jetzt schon auch genug, ist ja auch gestiegen im Wert. Nehmen wir einen kleinen Teil, verkaufen es, kaufen dafür Bitcoin. Ja, macht aber jeden Sinn der Welt. Ja. Absolut.
Okay, spannend. Wo siehst du die größten Gefahren für Bitcoin?
Gut, die ganz große Gefahr, und da kann ich gar keine gute Antwort drauf geben, weißt du vielleicht mehr, ist halt dieses Thema Quantencomputing, wird alles gehackt. Mein Einwurf, den ich da habe, wenn Quantencomputing Bitcoin hackt, dann ist aber auch alles andere gehackt und dein Online-Banking.
EZB, Sparkassenkonto, alles.
Ja, genau. Ja. So, und das oberflächliche Gegenargument, was ich habe, aber da weiß ich gar nicht wirklich, echt nicht, man integriert die Quantenverschlüsselung eben dann auch in Bitcoin und dann ist es doch wieder stabil. Das ist hier eine große Gefahr. Die theoretisch allergrößte Gefahr ist, eine solide Geldpolitik. Hm. Ja, also keine wachsenden Geldmengen. So, jetzt wissen wir schon auch aus der Historie, die Wahrscheinlichkeit ist null.
Ja,
genau. Die Römer haben schon den Goldgehalt reduziert und dadurch Geld gedruckt. Vor 2000 Jahren ist halt Teil des Systems. Hat ja vielleicht auch Vorteile, weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall hat es wahrscheinlich mehr Nachteile als Vorteile. Hm. Und das wird nicht passieren.
Hm. Ja. Und wie sieht es mit anderen Kryptowährungen aus? Du hast ja vorhin gesagt, hier, wir haben auch in Krypto-Investments investiert oder in Krypto-Projekte investiert. Das heißt, es gibt ja 20.000, 30.000 andere Kryptowährungen. Nee. Warum hast du jetzt kein Buch geschrieben über Solana oder über XRP?
Also ich vergleiche es immer mit Basketball und Fußball. Ja, beides haben Bälle. Aber es sind komplett andere Spiele. Man braucht andere Kompetenzen und auch andere Spielfelder letztlich. Mhm. Und ich glaube halt, Bitcoin ist Store of Value, Wertspeicher, nicht inflationär, dezentral, keiner hat die Kontrolle. Das ist das Spielfeld, das Spiel von Bitcoin. Smart Contract ist ein komplett anderes Spiel. Und von mir aus können da auch die Smart Contract Token sich am Ende sogar noch besser entwickeln. Bisher nicht in der Vergangenheit. Wäre mir auch quasi egal. Weil wir eh bullish sind zu Bitcoin. Aber es ist was komplett anderes. So im Store-of-Value-Bereich gibt es ein paar wenige andere Coins auch noch. Ja, die ganzen Bitcoin-Forks, Litecoin. Und da ist der Bitcoin-Marktanteil 99%. Da ist Bitcoin der dominante Standard, der Sieger. Fertig. Mhm,
ja.
So, und die andere Welt, die hat andere Use-Cases und die können sinnvoll sein oder nicht sinnvoll sein. Ich konzentriere mich auf Bitcoin.
Okay. Du hast ja 4 Monate Auszeit genommen für das Schreiben beim Buch. Fürs Fertigschreiben. gib mal deinen größten Erkenntnisgewinn aus der Fertigstellung des Buches unseren Zuschauern mit.
Es ist echt ein harter Job. Es ist unglaublich. Also bis es so fertig ist, also ohne Tippfehler, unglaublich.
Ja.
Und dann hatte ich die fertige Druckvorlage da, komme vom Karneval zurück und wollte die schon freigeben, guck so ein bisschen angedudelt da rein in die Druckvorlage und sehe drei Tippfehler. Und dachte, oh nee.
Ja.
Man denkt, man wäre irgendwie, also es ist echt schwer.
Ja.
So, der Prozess ist, ich glaube, wenn man seine Gedanken konzentriert und formuliert, dann denkt man nochmal schärfer nach.
Ja.
Also man lernt selber sehr, sehr viel.
Genau, was war für dich der größte Erkenntnisgewinn bei der Fertigstellung des Buches? Also was hast du noch gelernt über Bitcoin, was Neues?
Was habe ich gelernt? Also was ich schon auch gelernt habe, ist nichts Neues, aber es ist auch Teamwork. Ja, man schreibt zwar alleine das Buch, aber ich habe da so ein paar Grafiken drin. Die Carlotta hat es gemacht. Und dann natürlich Diskussion mit dem Verlag, mit dem Lektor. Meine Frau hat es Korrektur gelesen. Und gerade auch in der Schärfung, zum Beispiel Inflation wird definiert. Da gibt es ja viele Begriffe. Ja, Anstieg der Geldmenge, Anstieg der Konsumerpreise, Anstieg aller möglichen Preise. Und ich glaube, ich habe nochmal zum Beispiel auch gelernt, den Inflationsbegriff zu differenzieren. Ja, es gibt eben nicht den einen Begriff, gemessen am Warenkorb,
ja,
sondern eben auch an anderen Preisen und eben vor allen Dingen an Anstieg der Geldmenge. Und das nochmal zu schärfen, war auch für mich sicher ganz sinnvoll.
Mhm, okay.
Ja. Und ich bin, also was habe ich gelernt? Ich habe ja meinen üblichen Disclaimer in dem Buch. Ich lese den mal ganz kurz vor.
Gerne.
Den habe ich auch bei meinen Vorträgen immer drin. Und
den fand ich lustig übrigens.
Mein Disclaimer ist, Warnung, das Lesen dieses Buches könnte zu signifikanten und unkontrollierten Bitcoin-Käufen führen. Und ich muss zugeben, beim Schreiben habe ich immer wieder, konnte ich mich nicht zurückhalten, habe gekauft.
Ja, bist bullish. Ja, klar, also wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, ich habe ja auch ein ganzes Buch darüber geschrieben, mir hat es länger gedauert, 2,5 Jahre.
Hey, bei mir auch.
Genau, da merkt man einfach, wie genial eigentlich Bitcoin durchdacht ist, wie genial dieses ehrliche Geld ist. Für mich deswegen auch die größte Revolution, weil wir haben ja alle tagtäglich mit Geld zu tun und endlich mal ein Geldsystem, was halt nicht in der Obhut des Menschen ist. Und der Mensch ist ja das schwächste Glied in der Kette. Wenn du 2000 Jahre Geldgeschichte anschaust, siehst du halt immer, es scheitert immer am Menschen eigentlich.
Genau.
Ne? Und zum ersten Mal hat Satoshi Nakamoto diese Geldhoheit dem Menschen weggenommen und es dezentralisiert, demokratisiert, zensurresistent gestaltet. Und das macht das schon so wirklich dominant und überlegen auch gegenüber allen anderen.
Genau. Und eine Kritik aus, also mal auch durchaus einmal von der Notenbank ist ja, Bitcoin hat keinen Wert, weil niemand dahinter steht. Der Euro hat einen Wert, weil die Notenbank dahinter steht und der Staat. Das stimmt natürlich auch in gewissem Sinne. Aber Bitcoin hat gerade genau deswegen
in Exakt.
Weil niemand dahinter steht. Also weil kein Mensch, der eben...
Kein Drittparteienrisiko. Du musst nicht der Politik vertrauen, der Partei, der Regierung oder der Notenbank oder Frau Lagarde, sondern du vertraust eigentlich einem mathematischen Naturgesetz, einem Algorithmus, der halt nicht in der Obhut irgendeiner Institution ist. Und das macht es ja so wirklich gigantisch und auch so charmant, wie ich finde.
Und der Mensch ist halt fehlbar. Und das ist ja das, was man auch mit menschlich, das ist ja auch sympathisch. Ja. Wir sind nicht die perfekten Roboter und machen halt immer wieder Fehler. Also und wahrscheinlich Hunderte am Tag.
Ja, ja.
Aber einer der ganz großen Fehler, den wir machen, ist halt immer wieder Geld zu drucken und damit eben das Geld zu verwässern und den Leuten die Lebenszeit zu klauen. Mhm. Und das macht Bitcoin halt nicht. Ja. Und Nakamoto hat nicht nur den Menschen aus dem System, sondern auch sich rausgenommen.
Genau.
Was für eine Leistung. Ja, 1 Million Bitcoin sind
auf seiner Wallet
100 Milliarden. 100 Milliarden, genau. Und es wird irgendwann 1 Billion sein. Das wird irgendwann der reichste Mensch der Welt sein. Und er hat auch den ganzen Fame, so auf den ganzen Fame verzichtet.
Meinst du, da kommt ja die Frage, die habe ich auch versucht zu beantworten in meinem Buch. Wer ist Satoshi Nakamoto? Ist er ein Mensch? Lebt er überhaupt noch? Ist er verstorben? Ist er da? Was hast du da für eine Theorie?
Also, im Spaß habe ich mal gesagt, es ist ein Zeitreisender aus der Zukunft, der uns gerettet hat vor dem
Kollaps des Fiat-Systems.
Fiat-System,
was genau. Was trotzdem kollabieren würde, ja.
Ist natürlich nicht ernst. Im anderen Spaß ist es praktisch eine Alien-Technologie, die aus dem Weltraum auf die Erde runtergeregnet ist. Ja, und am Ende war es wahrscheinlich einer oder eine ganz, ganz kleine Gruppe, 2, 3 super smarter Leute, die eben sowohl das Geldsystem verstanden haben und eben mit Bitcoin so viel technische Skills hatten, eine Lösung zu produzieren. Und das ist ja eigentlich das, was Startups machen. Es gibt ein Problem und da kommt ein Startup daher mit der Technologie, es löst das Problem. Ja, und das ist auch einer der Perspektiven, warum es bei mir Klick gemacht hat, weil wir haben halt ein Problem und dann kommt einer mit einer Lösung daher, nämlich probleminflationierende Geldmenge und die Lösung halt eine Technologie am Ende, eine Datenbank, wo dann der Bitcoin rausputzelt und das Problem löst. Mhm. Und das waren eben wenige Gründe. Und wahrscheinlich, möglicherweise, sind alle oder ein relevanter Teil der Gruppe nicht mehr da, verstorben.
Mhm. Okay. Ja, also wer wissen will, was ich glaube, der liest mein Buch natürlich.
Was glaubst du denn?
Ja, genau. Nur so viel. Also ich glaube tatsächlich, es ist ein Geschenk des Himmels. Es ist was Göttliches. Ja. Und wir sind ja auch gerade in so einer Zeitenwende, wo man auch vielleicht auf eine neue Bewusstseinsstufe katapultiert wird. Und es ist so gigantisch genial konstruiert, dass es auch so altruistisch, dass ich nicht glaube, dass da ein Mensch dahinter steht. Nee. Weil wenn es zum Beispiel eine Gruppe wäre, was noch viel unwahrscheinlicher ist, dann der eine oder andere hätte bestimmt gesagt, oh, jetzt mache ich mich irgendwie erkennbar und ich bin dann auf dem Time Magazine als Person of the Year, ich gehe in jede Talkshow, ich habe alle Frauen der Welt oder alle Männer der Welt, whatever, ja. Und deswegen, oder auch die Verführung des Geldes, ich meine, er wäre einer der reichsten Menschen der Welt oder einer dieser Gruppenteilnehmer. Und aus dem Grund glaube ich tatsächlich, entweder vielleicht wirklich Time Traveler, ja, oder eine Alien Technology, oder halt doch irgendwie Jesus 2.0, irgendwas Göttliches.
Ja. Und ich glaube halt, also am Ende ist sozusagen dieses Pseudonym Satoshi Nakamoto auch eine Inspiration, auch ein Vorbild zu Bescheidenheit, ja, ich nehme mich ein Stück weit zurück oder raus aus Themen, eröffne den Freiraum für andere und kümmere mich um also nicht nur Konsum und Party und Lambo und Yacht, sondern kümmere mich um andere Dinge, die mir wichtig sind. Und ich glaube, da kann man sehr viel Inspiration, sehr viel positive Energie
auch absolut ausziehen. Also ich habe durch Satoshi Nakamoto und durch Bitcoin wirklich Demut nochmal anders kennengelernt und Dankbarkeit. Das würde übrigens auch dem einen oder anderen im Bitcoin-Space gut tun, sich sein Ego zurückzunehmen und wirklich zu verstehen, was Bitcoin ist, auch wenn es anders behauptet wird oftmals. Aber das hat mich tatsächlich nochmal auf eine andere Ebene gehievt. Also Bitcoin war für mich wirklich nicht nur der Kaninchenbau, es war eine komplett neue Bewusstseinsstufe, die ich dadurch erreicht habe. Dafür bin ich unendlich dankbar, weil ich habe mich ja schon davor immer mit Geld und Geldsystemen auseinandergesetzt, aber Bitcoin war wirklich nochmal so ein Quantensprung für mich. Ja. Und deswegen, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich gesund bin, dass ich Kinder habe, aber auch, dass ich Bitcoin entdecken durfte. Und zwar auch schon vor über 10 Jahren, 2013. Ich habe es tatsächlich auch schon 2011 entdeckt, aber damals, wie du gesagt, what the fuck?
Ich habe auch 2 Jahre
ist
gebraucht.
Ist ein Scam. Ja. Und dann erst 2013 bei der Recherche für mein zweites Buch habe ich dann gesehen, okay, was, Bitcoin ist immer noch da? What? Ja. Weil ich dachte, es wäre nach ein paar Wochen weg, ja, weil es halt ein Pyramidending ist. Und dann war es immer noch da und dann bin ich doch neugierig geworden. Aber jetzt, Bitcoin wurde ja als eine Art auch Alternative zum jetzigen Geldsystem implementiert, als eine Art, auch wie ich immer sage, so ein bisschen frech, lapidar, Mittelfinger ans Fiat-Geldsystem. Jetzt sehen wir aber, dass genau dieses Geldsystem, also die Wall Street, Bitcoin adaptiert, also praktisch umarmt. Man hat ja lange versucht, Bitcoin zu ignorieren, dann zu diskreditieren, dann auch zu verbieten und so weiter. Genau. Und es ist einfach wie der Honey Badger immer noch da. Also also was glaubst du, also ist es eine gute Entwicklung, dass wir jetzt ein Bitcoin-ETF, Spot-ETF in den USA sind, dass BlackRock und wie sie alle heißen, Bitcoin auch adaptieren?
Genau, also ich sage mal so, ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen, ich glaube, Leuten, die sich das Ziel gesetzt haben, den Dollar als Weltreservewährung abzuschaffen oder davon wegzugehen, denen ist es manchmal nicht ganz so gut gegangen. Also Saddam Hussein hat irgendwie das Öl in Euro bepreist und dann hat er Stress gekriegt. So, und andere auch. So, und ich glaube, auch jetzt ganz positiv formuliert, Bitcoin strahlt generell Nutzen aus. Ja, Bitcoin nutzt Einzelpersonen, Bitcoin nutzt Unternehmen, wenn Unternehmen Bitcoin, zum Beispiel, wenn du jetzt anbietest, ich zahle meinen Mitarbeitenden in Teile des Gehalts in Bitcoin, dann kriege ich Recruiting besser hin, dann werben sich bessere Leute. Also Nutzen für Unternehmen, Nutzen für Staaten haben wir gesprochen. So, Nutzen für den Dollar. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, Bitcoin löst den Dollar ab, Bitcoin-Standard, Dollar ist weg. So. Ich glaube, das wäre in dem aktuellen System mit ganz viel Schulden und wie es eben funktioniert, schon ein sehr, sehr harter Prozess, ein harter Entzug, Cold Turkey, wenn wir plötzlich von einem inflationären System vielleicht auch schnell auf ein nicht inflationäres System umsteigen würden. So, positiv jetzt, wenn, so wie es eben früher mit Gold war, wenn der Dollar durch eben nicht mehr durch Gold, sondern durch Bitcoin teilweise unterlegt wird, dann könnten die Fiat-Währung, das Fiat-System gestärkt werden, stabilisiert werden und vielleicht strahlt dann genau das, was wir gerade gesagt haben, diese Bescheidenheit ein Stück weit aus. Ja, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie ganz viel Geld ausgeben, sondern werde ein bisschen bescheidener als Staat, ja, kleinerer Staat, stärkerer Staat. Und ich glaube, es kann sehr positive Effekte haben und deswegen, ja genau, ich finde es gut, wenn Bitcoin generell adopted wird und dass Wall Street das entdeckt. Und ich meine, die ETFs sind am Ende auch nur ein weiterer Zugang auch für Retail. Ja, ich muss sie eben nicht mehr in der Wallet haben, sondern gehe halt über einen ETF rein, ja, hab dann das Counterparty-Risiko, aber hab immerhin mal einen gewissen Zugang, eine Exposure dadurch und kann dann immer noch lernen. Okay. Und also ich finde Bitcoin-Adoption generell positiv. Warum? Weil ich glaube, dass Bitcoin sehr viel Nutzen ausstrahlt in alle Richtungen und die Welt besser macht. Mhm.
Ja, das glaube ich auch. Aber sind wir doch mal ehrlich, hätten wir vor 3 Jahren gesagt, hey, Wall Street adaptiert Bitcoin mit einem ETF. Die USA machen eine Bitcoin-Reserve, Trump und so weiter. Dann hätten wir doch eigentlich alle gesagt, Bitcoin to the moon, $1 million in Fiat Terms. Und was sehen wir? Gerade mal $100,000. Ist es nicht enttäuschend, oder?
Genau, also ist ein bisschen überraschend, weil man hört ja ganz viele Nachrichten, Leute, also verschiedene Entitäten, die kaufen. Und man fragt sich, wer verkauft denn da? Also ich verstehe es jetzt nicht ganz. Und man hofft sehr, dass es nicht Paper-Bitcoin sind, die da gekauft werden. Also dass die auch wirklich existieren, weil sonst rutschen wir. Bei Gold ist es ja auch so, da die Physical Gold versus Paper Claims aufs Gold, Faktor 100 oder noch mehr. Es ist ja auch wieder blöd und so. Es ist auch wieder gut, wenn der Preis nicht so schnell steigt, dass man dann auch sagen die Chance hat, hinterherzukommen. Für junge Leute gerade, die wenig verdienen am Anfang der Karriere. Ich empfinde es als sehr solide.
Okay, ja. Was ist dein Preisziel für Bitcoin?
Unendlich.
Unendlich. Wann würdest du verkaufen?
Nie.
Das heißt, nimmst du mit ins Grab wie Michael Saylor?
Nee, genau. Nee, das nicht. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall Bitcoin verkaufen, so wie Bhutan das macht. Bhutan will das Land aufbauen. So, wenn ich jetzt als Privatperson habe, die Kinder kriegen einen Studienplatz in Harvard und man kann sich eigentlich nicht leisten. Und das ist eine einmalige Gelegenheit, na klar. Oder ich habe eine Krankheit, die irgendwas, zahlt die Versicherung nicht. Oder sehe Leute in Not. Und helft da aus, oder am Ende sind wir ja keine Hedgefonds als Menschen, wir sind mit der sehr begrenzten Zeit ausgestattet, und wenn man vielleicht sich mal den einen oder anderen Traum erfüllen ja. will, na klar, also dann macht man das.
Was war dein Traum, wo du sagst, den erfülle ich mir jetzt, jetzt verkaufe ich mal
einen Bitcoin? Ich bin eigentlich total happy. Ich bin wirklich, also ich bin, mein Traum ist Zeit, also die Zeit, die man hat, zu nutzen, und das ist das, was ich mache. Ich gehe jetzt raus aus dem Fonds vor dem Rentenalter und habe halt ein paar Jahre gewonnen oder 10 Jahre gewonnen, die ich eben nutzen will, um die Welt anzuschauen mit meiner Frau, aber auch vielleicht die Zeit anders einzusetzen. Da gibt es ein Zitat von dem Hal Finney, der eben leider verstorben ist, möglicherweise einer der Satoshi-Teilfiguren ist. Der hat gesagt, 2011, glaube ich, ja, 11, da war Bitcoin so um den Dollar rum. Und dann hat er gesagt, weil wir alle erwarten, dass Bitcoin ja mal Millionen wert sein wird. Das heißt, bei einem Dollar hat er die Millionen schon gesehen. Sollten wir Teil dieses, und er hat es eben genannt, unearned wealth, put to good use. Also ja, für gute Zwecke einsetzen. Und ich glaube, das ist das, was ich auch machen werde, zu einem gewissen Teil, zu gucken, wo gibt's Probleme, wo man echt helfen kann. Ja. Und dafür nicht alle, aber einen gewissen Teil einsetzen und die Welt ein bisschen besser machen.
Ja, sehr schön. Sehe ich genauso, würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Und kann ich auch nur an jeden appellieren, der die Möglichkeiten hat, Gutes zu tun, dann widerfährt ihr auch Gutes. Mhm. Und ich beende ja auch jedes meiner Videos mit dem Satz, die Welt ist besser, als wir immer denken. Und die ist es tatsächlich. Ja. Ich merke es jedes Mal bei den Kommentaren. Also tausend Dank an die ganze Community, auf meinen Events, auf den Vorträgen oder auch wenn ich irgendwo bin. Wenn Leute mir in der S-Bahn oder an der Supermarktkasse entgegenkommen, sagen, oh, danke, durch dich habe ich Bitcoin entdeckt und bin finanziell unabhängig geworden. Das schönste Beispiel ist immer noch eine Dame, die Hebamme ist, die damals dann auf meinen Rat gehört hat und praktisch 100 Bitcoin aus ihrem Bausparvertrag umgetauscht hat. Also damals bei 35.000 Euro Bausparvertrag aufgelöst, damals dann 100 Bitcoin gekauft. Kannst du überlegen, wo das jetzt ist, ne? Und dann halt auch dann schon ein bisschen Teil verkauft hat, um ihren Traum zu verwirklichen, nämlich tatsächlich eine eigene Immobilie zu haben, schuldenfrei zu sein und trotzdem noch Hebamme zu bleiben, weil der schlecht bezahlt ist, der Job. Und da kriege ich Gänsehaut bei solchen Erlebnissen. Genau. Und Leute, die sagen, hey, wegen Ihnen habe ich dies und das gemacht. Also einfach großartig. Und ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir hier auf dieser Erde sind, warum wir Bitcoin entdecken durften. Und wir sind eigentlich nur Instrument und sollten jetzt nicht irgendwie was leichen, nehmen, keine Taschen. Du kannst keine Bitcoin-Wallet mitnehmen, du kannst kein Gold mitnehmen, kein Tesla, nichts von dem ganzen Reichtümern, die wir anschaffen. Und ich glaube, wenn wir so denken, dann denken wir auch eher langfristig und denken auch in ganz anderen Terms. Jetzt hast du im Buch auch Strategy, also Michael Saylor, kommuniziert, adressiert, angegangen. Jetzt, ich kenne Michael Saylor persönlich und viele sagen ja, oh, das ist auch eine Gefahr, dass da eine Entität, ein Unternehmen jetzt fast schon 3% des kompletten Bitcoin-Supplies hat, ja, mit irgendwie jetzt knapp 5,
600. 3% dabei.
Ja, genau, also 600.000 hat er jetzt schon, glaube ich, ungefähr knapp Bitcoin. Wie siehst du das? Siehst du da auch eine Gefahr oder was ist dein Eindruck?
Ich meine, er ist natürlich sehr outspoken und das ist schon auch sehr positiv. Er erreicht viele Leute, also andere Unternehmer, und das sehen wir ja gerade, große Adoption-Reservestrategie von vielen anderen Unternehmen. Und er erreicht letztlich auch die Politik, er erreicht verschiedene, also in den USA sowieso, aber auch weit drüber hinaus. So, in gewissermaßen ist er ja sozusagen die Marketingmaschine auch ein Stück weit für Bitcoin, und das ist positiv.
Ja.
So, ist jetzt eine hohe Konzentration, ich meine 3% ist auch nicht so viel. Ja.
Aber wenn er alle verkaufen würde, hätte es schon massive Auswirkungen, weil der Markt auf Bitcoin ist natürlich sehr, sehr eng. Ne?
Ja, genau. So, und irgendwann ist er nicht mehr da, und was machen dann die Leute, die das von ihm übernehmen mit dem Bitcoin? Das ist natürlich auch klar, natürlich ein Risiko auch. Und kann natürlich zu einem typischen 70-80% Bärmarkt führen, wenn er anfängt. Also wenn er nur ein Bitcoin verkauft, würde wahrscheinlich der Kurs heftig reagieren.
Weil so wie wenn bei Satoshi das Wallet irgendwas bewegt werden würde, wäre es genauso.
Ja. So. Die Frage ist schon auch, wie setzt er die Bitcoin ein? Ja, ist es dann irgendwann mal so eine Art Zentralbank, wo er Liquidität zur Verfügung stellt, wenn es irgendwie knapp wird? Geht's ihm drum, der reichste Mensch der Welt zu werden, was er meiner Ansicht nach werden wird irgendwann, also zumindest mal MicroStrategy. Ja, auch wieder Eitelkeit dann vielleicht. Also die Frage ist, was macht er damit? Und wenn er sie to good use einsetzt, vielleicht werden wir noch ganz positiv überrascht.
Okay, das wäre schön natürlich. Wie investierst du noch? Hast du nur Bitcoin-Only-Strategy oder hast du auch noch irgendwie Aktien oder Gold oder andere Investments, Immobilien? Das wäre ja auch ganz interessant, weil ich die Bitcoiner, die ich kenne, irgendwann landen sie immer eigentlich nur bei Bitcoin-Only und haben dann vielleicht noch ein Häuschen, um dort drin zu wohnen. Aber alles andere haben sie irgendwann umgewandelt, weil sie sagen, Bitcoin ist wie ein schwarzes Loch, das saugt alles auf. Wie ist es bei dir?
Genau, also erstmal empfehle ich, tatsächlich gar nicht Bitcoin zu kaufen, sondern sich schlau zu machen. Ja. Deinen Kanal anzuschauen, andere Kanäle, gibt viele Bücher, und um wirklich zu lernen und eine eigene Meinung zu bilden. Ich glaube, das ist super mega wichtig, weil Bitcoin ist tatsächlich volatil und wenn es dann mal fällt, und es ist schon mehrfach über 70% gefallen und man hat da keine Conviction, keine Überzeugung, dann macht man genau den ganz, ganz großen Fehler, verkauft vielleicht. Man muss wirklich lernen und das verstehen. Und wenn man es dann doof findet, ist auch okay, dann macht man was anderes. So, und ich glaube, es ist sehr altersabhängig, weil wenn ich jetzt ganz jung bin, 25, dann habe ich ganz viel Zeit. Wenn irgendwie was auch immer passieren sollte und Bitcoin ist dann doch was anderes, als wir erwarten, dann und ich verliere viel oder verliere alles, dann kann ich sozusagen noch arbeiten. Wenn ich jetzt 70 bin, dann habe ich keine Zeit mehr. So, und deswegen glaube ich schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, abhängig vom Risikoprofil, vom Alter zu diversifizieren. So, woran sollte man diversifizieren? Ich bin schon sehr lange vor Bitcoin ein großer Goldfan. Ja, ist ja ein bisschen ähnlich. By the way, auch wie Bitcoin steuerfrei und ohne Counterparty-Risiko. Und natürlich bin ich Aktienfan. Ja, weil als Startup-Investor kauft man ja Unternehmensanteile, Technologieaktien auf jeden Fall, die schaffen Wohlstand, die lösen Probleme und generell Aktien und so eine ganz, ganz grobe Struktur, die wir mal hatten, ist ein Drittel Aktien, ein Drittel Gold und eben auch Bitcoin und Cash.
Drei Speichenregel, praktisch aus der Bibel neu interpretiert.
Absolut. Immobilie, wir haben ein Haus, wo wir drin wohnen und ein Haus ist auch, also viele sagen, es ist
Luxus,
Spardose, man muss dauernd Geld reinstecken, ja genau so ist es. Vielleicht gar kein so gutes Investment. Auf der anderen Seite,
man Lebensqualität.
Gewinnt, ja, genau. Man gewinnt Lebensqualität. Und
genauso wie Reisen oder gutes Essen oder so, oder ein schönes Hobby. Ich meine, die Reise hat jetzt auch nicht irgendeine Dividende, aber die Dividende sind die Erinnerungen, genau, die unbezahlbar sind, die Begegnungen, die Momente etc. Also da kannst du es nicht auch nicht irgendwie verifizieren mit Geld oder irgendwie einen Prozentsatz.
Man lernt was, man lernt Leute kennen, man wird auch kleiner. Wir sind letztes Jahr in Namibia gefahren, das ist relativ leer. 2-3 Millionen Leute wohnen da, das Land ist riesig und da fährt man mal so 8 Stunden, sieht keinen Menschen. Und dann sieht man mal, wie klein man ist. Oder man sieht da den Sternenhimmel,
ja
auch einen anderen Sternenhimmel, als wir hier sehen, weil es die Südhalbkugel ist. Und wenn man so Sterne, also in einer ganz klaren Nacht sieht, so ganz viele, so ohne so Streulicht, dann wird einem nochmal klar, wie völlig klein und unbedeutend man ist.
Ja, Furz Demut in der Geschichte. Demut, ja. Dankbarkeit, ja. Furz in der Geschichte, absolut. Ja, ist so. Also wenn du dich einmal mit dem Kosmos und Universum auseinandersetzt, dann wenn du überlegst, wie klein wir eigentlich sind im Gegensatz zu dem Stern, der mehrere Milliarden Lichtjahre entfernt ist, vielleicht noch in einer anderen Galaxie, dann weißt du einfach, es ist kompletter Brainfuck.
Ich sag immer, in 100 Jahren, und das ist vielleicht nicht ganz richtig, haben wir nicht existiert.
Nö,
da
geht schneller. Es geht schneller.
Ja, genau. Da weiß keiner mehr, dass es uns jemals gegeben hat. Jetzt du mit deinem Kanal, da werden sich Leute noch über Generationen erinnern.
Ach, warte. Bezweifle ich stark. Aber wenn ihr jetzt im Jahr 2677 zuschaut, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es irgendeinen Avatar von mir, der das nochmal bestätigen kann. Nein, also ich glaube, man darf es nicht so voll nehmen. Man denkt ja irgendwie als junger Mensch, oh, ich bin für die Ewigkeit gebaut und ich werde hier was Fußstapfen hinterlassen und so. Ja. Aber ich merke es ja immer wieder. Zum Beispiel, ich habe mal beim Daimler gearbeitet und dann weiß noch, da war dann so ein Mitarbeiter, der 40 Jahre dort war, dann irgendeine Uhr bekommen zum Abschied und ich glaube schon 2 Tage später hat ihn kein Mensch mehr vermisst und er dachte, er wäre unersetzbar und kam dann noch irgendwie 2 Wochen später nochmal in die Abteilung und hat nachgefragt, ob alles läuft. Teilweise wussten wir gar nicht mehr seinen Namen, ja, nach 40 Jahren. Und das siehst du auch immer wieder mal, wenn Menschen irgendwie sterben oder so, wie schnell die vergessen sind. Wirklich, es ist traurig, aber es ist so.
Was weißt du von deinem Urgroßvater?
Ich weiß nichts. Ich weiß gar nicht, wie der aussah, wie der hieß,
Was er gemacht hat. Genau. Ja. Und da auch da eine Demut. Wir sind halt ein kleiner Augenblick mini Augenblick in der Geschichte. Die Erde gibt es Milliarden Jahre, die Menschen ein paar hunderttausend. irgendwann übernimmt die KI und löscht alles.
Ja, wahrscheinlich. Aber umso wichtiger, Alex, ist es ja auch, dieses limitierte Gut, die Lebenszeit, die wir haben, sinnvoll einzusetzen. Genau. Und dafür appelliere ich ja auch. Und dann, wenn wir überlegen, dass wir einen Großteil unserer Lebenszeit dafür investieren, Geld zu verdienen und dieses Geld dann eigentlich dann verschwendet wird durch Diebstahl, durch Inflation, dann muss man ja Bitcoin noch mehr verstehen. Ich kann nur noch mal appellieren, bitte beschäftigt euch mit Bitcoin. Also vielleicht auch mit Alex seinem Buch. Ja, also jetzt mal ganz glorreich nochmal hier reinhalten. Für wen hast du denn das Buch geschrieben?
Das Buch ist super geeignet für Anfänger. Da gibt's
hatte ich auch einen Eindruck, ja.
21 Kapitel und sehr, sehr persönliche.
Genau, also selbst ich habe es verstanden.
Das heißt was. Ja, persönliche Geschichten, die einen wirklich ganz leicht dahin führen zu Bitcoin. Ein Kapitel ist, ich war im Kindergarten, da gab es so ein Belohnungssystem, rote und schwarze Punkte, schwarz, wenn man lieb war, rot, wenn man nicht lieb war, an der Wand. Und wenn man ganz lieb war, gab es Stofffetzen. So, und die waren was wert. Da konnte man, die konnte man eintauschen gegen Süßigkeiten, gegen einmal siebten Sand. Und da kam eine neue Kindergärtnerin damals und die hat die leichter rausgegeben, die Stofffetzen.
Und inflationiert.
Genau. Und dann haben Leute gemotzt, weil die waren echt schwer zu kriegen. Und ich hatte nur zwei, andere hatten mehr. Und dann haben die gemotzt und dann wurden die noch leichter rausgegeben. Und irgendwann konnte man sich welche nehmen, so viel man wollte. Und dann lagen die wertlos in der Ecke rum. Und das war eine echte, waschechte Hyperinflation, die ich irgendwie zufällig im Kindergarten erlebt habe und nicht vergessen hatte. So, und so Geschichten, die wirklich einfach sind, daran erkennt man relativ leicht, wie funktioniert das inflationierende System, wie funktioniert Bitcoin. Und da gibt es oft eben auch eine Überleitung. So, es ist für einen Anfänger sehr gut geeignet, sehr zu empfehlen, aber es ist auch geeignet für Leute, die schon tiefer drin sind, die durch diese Geschichte nochmal eine andere Perspektive kriegen. Also ich habe jetzt durchaus Feedback bekommen von einigen Bitcoinern, die mehr wissen als ich, die das Buch gerne gelesen haben. Und es ist geeignet, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, das habe ich auch gemacht. Ich sage immer, nicht ein Buch kaufen, sondern 10. Warum 10? Man wird ja oft spontan eingeladen auf eine Party oder da kommt ganz plötzlich Weihnachten daher und man weiß nicht, was man schenken soll. Nimmt man so ein Buch und verschenkt es halt. Und ich habe das früher eben insbesondere auch mit Bitcoin-Büchern ganz oft gemacht. Und es ist einfach ein gutes Geschenk auch. Ein nettes Geschenk.
Ja, ja. Ja, also mit Inflation ist es ja generell so, wenn du ein Wort häufig verwendest, dann hat es gar keine Gewichtung mehr. Wenn du 1000 Freunde hast, hast du eigentlich gar keine Freunde, hast du 3 Freunde, hast du richtige Freunde fürs Leben wahrscheinlich und so weiter. Also deswegen, Inflation ist tatsächlich ein wichtiges Thema und es gibt ja auch nicht umsonst dieses wunderschöne Zitat von Henry Ford, würden die Menschen unser Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Und deswegen habe ich ja diesen Kanal gemacht, deswegen mache ich ja finanzielle Intelligenz, deswegen schreibe ich die Bücher, mache die Vorträge, weil ich glaube, das wichtigste Thema bei jedem Einzelnen draußen, auch bei dir, ist Geld. Und wenn du einmal die finanzielle Freiheit erreichst, wenn du die finanzielle Intelligenz erreichst, dann kannst du eigentlich nie wieder unsehend werden. Dann kommst du in diesen berühmten Kaninchenbau, den auch die Bitcoiner kennen, weil dann erkennst du auf einmal die ganzen Puzzleteile, wie bei dem berühmten Film mit Kevin Spacey, wie heißt es auf der Unusual Suspect, die üblichen Verdächtigen, die üblichen Verdächtigen, wo dann am Ende von dem Film auf einmal alle Puzzleteile siehst, die zusammenkommen. Da erkennst du das Gesamtbild und so ist auch Bitcoin für mich gewesen eigentlich, dass ich dann erkannt habe, okay, Geopolitik ist wichtig, gesellschaftliche Entwicklungen sind wichtig, Steuer ist wichtig, Land ist wichtig, Geschichte ist wichtig, alles ist wichtig, um das Gesamtbild zu bekommen.
Und hier habe ich noch 2 Punkte, die ich gerne machen würde. Der eine Punkt ist, meine berühmte Eiskugelgeschichte. Ich habe als Jugendlicher Zeitungen ausgetragen, 10 Mark verdient, die Eiskugel kostete 30 Pfennig, eine Stunde Arbeit, 33 Eiskugeln. So, heute kriege ich als Zeitungsjunge 12 Euro, und die Eiskugel kostet 2. Für eine Stunde Zeitung austragen kriegst du 33, früher heute 6. Und das ist das, was Inflation macht. Ja, sie entwertet unsere Zeit.
Lebenszeit, ja.
Und dann insbesondere am unteren Ende der Einkommensskala. Und das ist wirklich wichtig. Ja, ich arbeite und dann wird das Geld weniger wert und ich krieg für diese Stunde Zeit und das Geld, was damit korrespondiert, immer weniger. Ja. Und damit zerrinnt in der leichten Inflation zerrinnt eben das Geld und damit eben unsere Lebenszeit. Und das ist ein wichtiger Punkt, das Verstehen, dass es eben, 2%, passt schon und so, aber langfristig ist dann doch eine Menge. Ja. Und der zweite Punkt, der wirklich wichtig ist, und ich bin selbst sehr überrascht, dass das sehr unbekannt ist. Alle sagen ja, Bitcoin, ja, hier Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Energie und so weiter. Das wissen viele. Aber ich bin überrascht, viele wissen nicht, und das ist die Message, bitte hör zu, Bitcoin ist limitiert auf ultimately 21 Millionen. Und niemand kann es ändern. 21 Millionen, niemand kann es ändern. Und die Geldmenge wächst immer weiter. Ja. Seit letztlich 2000 Jahren. Und damit ist Bitcoin ein sehr guter Inflationsschutz. Ja. Es inflationiert nicht über die 21 Millionen hinaus. Und letztlich entfaltet sich es als Assetklasse und ist damit auch in der Vergangenheit, vielleicht auch in der Zukunft, ein sehr gutes Investment.
Ja.
So, und der Kern limitiert und das Geld ist nicht limitiert. Das ist die Key Message.
Ja, ist es. Und wenn ihr euch da weiter informieren wollt, empfehle ich natürlich dein Buch, Alex. Aber natürlich in der besten kommt ja noch mein Buch. Dann haben wir das Beste aus beiden Welten. Viel mehr wert auf jeden Fall. Zum Abschluss würde ich dich gerne eins fragen, was ich immer wieder frage. Und zwar, was ist denn für Dr. Alex von Frankenberg der Sinn des Lebens?
Ja, der Sinn des Lebens, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die ganz kurze Antwort ist 42 durch 2 ist 21. Da sind wir wieder bei den 21 Millionen.
Habe ich auch in meinem Buch geschrieben, lustigerweise. Genau, 42 per Anhalter durch die Galaxie, wer es nicht weiß, ne?
Genau, ja, genau. So, ich glaube, der Sinn ist es, die Welt ein bisschen besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat und einen guten Impact zu hinterlassen. Und der gute Impact kann auf ganz viele Arten passieren. Und der kann passieren, indem die Kinder ein bisschen was gelernt haben, was relevant ist und dieses Wissen weitergeben an ihre eigenen Kinder, an Freunde, an die Umwelt. Und ich glaube, jetzt neben dem familiären Thema, ich glaube, der Sinn des Lebens, und da bin ich mega happy, wir haben 800 Startups finanziert und ja, viele davon haben die Welt wirklich besser gemacht. Und ich glaube, Bitcoin ist wie ein Startup, wie eine Technologie. Bitcoin macht die Welt besser und der zweite Teil der Karriere wird sein, eben die Geschichte von Bitcoin zu erzählen und dadurch die Welt besser zu machen. Die Welt ein bisschen besser zu machen.
Ja, ja. Ja, so habe ich dich auch kennengelernt als einen sehr positiven Orange-Piller, der versucht, die Menschen immer von Bitcoin zu überzeugen. Also keep up the good work, weil wir brauchen Multiplikatoren tatsächlich, ja, wie dich. Und ich versuche das ja auch jeden Tag auch hier im Kanal zu machen. Und viele Zuschauer, Abonnenten sind kein Fan von Bitcoin, sagen, das ist alles Humbug oder wurde von der CIA entwickelt und so weiter. Aber ihr kennt ja, steht der Tropfen hüllt den Stein. Und wenn ich nur eine Seele rette, bin ich schon glücklich natürlich. Und ja, dahingehend, also wirklich macht es weiterhin so, behalte die positive Art bei, versuch die Menschen zu überzeugen. Du hast auch der jetzigen Wirtschaftsministerin Katharina Reiche dein Buch übergeben, können wir gerne mal einblenden. Ich hoffe, sie liest, ich hoffe, sie versteht's. Das wäre wichtig, weil ich glaube, Bitcoin ist wirklich der Schlüssel für vieles. Nicht für alles, aber für vieles. Und ich glaube, genau, wenn die Welt orangener wäre, dann wäre sie auch positiver, weil ich glaube, wir müssen einfach ein paar Grenzen im Kopf einreißen und Bitcoin ist der Schlüssel dafür, tatsächlich.
Genau, Bitcoin stiftet Nutzen, wie eben viele, viele Technologien einfach Nutzen stiften, indem sie Probleme lösen. Und Bitcoin stiftet Nutzen in ganz viele Richtungen. Und deswegen da geht es gar nicht um Kursgewinne und, ja, Geld, sondern um den Nutzen, den Stiftet. Und, ja, man kann es wirklich sehen in Bhutan, in El Salvador.
Überall.
Man kann es sehen bei Unternehmen, man kann es bei einzelnen Personen sehen. Ich spüre es bei mir, ja, in der, auch, also ich bin eh Schwabe, deswegen spare ich sowieso schon, aber manchmal denke ich mir, man kauft lieber ein bisschen Bitcoin und ja, gibst dein Geld nicht für irgendeinen Käse aus, ja, den man eigentlich doch gar nicht so richtig, ja, braucht. Ja, ja. Gibst dann lieber was aus, was dir wirklich wichtig ist.
So nachhaltig und wertstiftend.
Genau. So, und deswegen Bitcoin stiftet Nutzen. Befasst euch damit und wenn ihr es blöd findet, völlig okay. Dann habt ihr eine Meinung. Vielleicht ändert die, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch blöd, man weiß es nicht.
Schreibt es mal rein in die Kommentare. Mich würde es, genau, wirklich interessieren. Was haltet ihr von Bitcoin? Habt ihr schon Bitcoin? Und ich appelliere nochmal an diejenigen, die Bitcoin gar nicht mögen. Egal, bitte macht trotzdem ein bisschen was. Nimmt 5 Euro oder 50 Euro, was ihr entbehren könnt. Ja. Probiert's aus. Und viele kommen ja wegen Kursgewinnen in Bitcoin Space rein und die meisten bleiben dann wegen der Philosophie und der Revolution. Genau. Weil Bitcoin ist eine Revolution, auch eine Evolution des Geldsystems. Und mich würde es freuen tatsächlich, wenn wir den einen oder anderen überzeugen können. Immer wieder treffe ich Menschen, die sagen, Mensch, ich war immer skeptisch, Marc, aber dann irgendwann hast du mich so weit gehabt. Und vielleicht gehörst du auch dann dazu. Würde mich freuen, dass du Teil dieser Bewegung wirst, dieser Evolution des Geldsystems. Alex, dir vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Alles Gute weiterhin im zweiten Teil deiner Lebenszeit. Ich hoffe, du wirst noch viele Menschen überzeugen, Orange pillen und viel Gutes tun und Fußstapfen hinterlassen. Danke, dass du da warst. Und euch natürlich wünsche ich auch alles Gute. Ich bin gespannt, was ihr zum Interview sagt und natürlich zu den Aussagen von Alex. Und dahingehend bleibt tapfer und denkt positiv. Bis bald. Euch alles Gute. Ciao.
Danke, Marc.
Gerne.